Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ihnen allen wünscht die PKS ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Für die Weiterentwicklung des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland ist dies heute ein ganz besonderer Tag.
Am 1. Januar 1984 war es soweit. Das von Politik und Zeitungsverlegern seit langem geforderte und geförderte Privatfernsehen ging auf Sendung. Die PKS, die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, nahm in einem Keller in Ludwigshafen die Arbeit auf. Der damalige Vorläufer von Sat.1.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Den Auftakt unseres Neujahrsprogrammes bildet die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel.
Das Ganze nannte sich noch Kabelpilotprojekt. Der Name deutet schon an, es war ein Versuch. RTL Plus ging einen Tag später auf Sendung, jedoch damals noch aus Luxemburg. In der Politik beförderten vor allem die CDU und der damalige Postminister Schwarz-Schilling die Einführung des privaten Fernsehens. Die von ihm vorangetriebene Verkabelung Deutschlands machte deutlich, für bundesweite kommerzielle Programme musste eine Gesetzesgrundlage her. Das war der Rundfunkstaatsvertrag. Der damalige Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Hans-Eberhard Schleyer, begrüßte es, dass es nun zu mehr Vielfalt in der Medienlandschaft kommen würde.
Meine Damen und Herren, wir stehen erst am Anfang einer neuen und nationalen und internationalen Entwicklung. Unter den veränderten technischen Bedingungen werden Meinungsäußerungs-, Meinungsverbreitungs- und Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt sich nur verbessern und verstärken lassen, wenn sich im Rundfunk publizistische Konkurrenz einstellt.
Und der medienpolitische Sprecher der SPD, Karl-Jürgen Leis, ergänzte:
ARD und ZDF auf der einen Seite und private Anbieter auf der anderen Seite können mit dem Rundfunkstaatsvertrag leben. Mit dem Bekenntnis der unionsgeführten Länder zu den Gebühren lässt sich die vereinbarte Werbebeschränkung für die öffentlichen Rechtlichen leichter ertragen.
Und damit war bereits ein Kern des Streits zwischen Unions- und SPD-geführten Ländern umrissen. Die CDU-Länder wollten eher weniger öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bei der SPD war man umgekehrt beim Thema kommerzieller Rundfunk zurückhaltend und sah darin nicht unbedingt eine Bereicherung der Medienlandschaft. Der Streit um die Regelungen für ARD und ZDF auf der einen und den Privaten auf der anderen Seite dauerte lange. Insgesamt 16 Mal trafen sich die Ministerpräsidenten und Medienpolitiker. Der langjährige Geschäftsführer von Sat.1, Jürgen Dötz, erinnert sich:
Die Diskussion dauerte 3 Jahre, bis das Ding mal spruchreif wurde. Wurde gedroht mit der Kündigung der ARD. Es wurde gedroht mit der Kündigung, was die ganze Gebührenfinanzierung betrifft. Also an diesem Thema wurde praktisch die gesamte damalige Medienpolitik auf den Prüfstand gestellt.
Grundlage für den Rundfunkstaatsvertrag war das ein Jahr zuvor ergangene Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das festlegte, dass ARD und ZDF eine sogenannte Bestands- und Entwicklungsgarantie haben. Nur auf Grundlage eines funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so die Richter, sei kommerzielles Fernsehen und Radio überhaupt möglich. Das Gericht hatte damals auch entschieden, dass die programmlichen Anforderungen an den privaten Rundfunk nicht so hoch sein müssten wie an die öffentlich-rechtlichen Sender.
Ein neues Chin-Chin-Ballett mit den wirklich süßesten Früchten in Tutti Frutti am Freitag um 23.05 Uhr bei RTL Plus.
Dass sich die Gesetzgeber auf nur sehr vage programmliche Vorgaben einließen, sollte Jahre später noch für Debatten sorgen. So erinnert sich Norbert Schneider, langjähriger Direktor einer der Aufsichtsbehörden der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Im Gesetzestext wurde zwar erwähnt, dass, Zitat, die Würde des Menschen sowie sittliche, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen zu achten seien, aber was das genau meint, war Interpretationssache. Und die Sender nutzten diese Freiheiten aus, gerade am Anfang sogar mit Pornofilmen, reichlich Gewalt und Vulgärem. Jahre später wurden neue, zweifelhafte Programmformate eingeführt, etwa Reality-TV oder reißerische Talkshows.
Herzlich willkommen an diesem Nachmittag hier bei uns, Barabella. Zum Thema, meine Formen sind zu weiblich.
Vor allen Dingen auch durch zwei ganz besonders schlagkräftige Argumente, die sie mit sich herumträgt.
Selbst als das voyeuristische Big Brother auf Sendung ging, hätten die Medienaufseher kaum gesetzliche Mittel an der Hand gehabt, erinnert sich Schneider. Allerdings sei das vom Gesetzgeber auch so beabsichtigt gewesen.
Weil die Rundfunkfreiheit ist etwas, was immer ein bisschen größer ist als meine persönlichen Gefühle. Und wenn mir etwas nicht passt am Programm, dann bedeutet es nicht, dass es dann auch schon verfassungswidrig ist. Das sind aber Diskussionen, die nicht auf der Grundlage des Rundfunkstaatsvertrages stattfinden, also die nicht das Ziel haben, am Ende rechtlich geklärt zu werden. Das muss man vielleicht noch hinzufügen.
Talentschmiede, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jetzt startet auch Susanne Sideropoulos, besser bekannt als Verena Koch bei GZSZ, eine Gesangskarriere.
Dass gerade in programmlichen Fragen eine große Toleranz seitens der Medienwächter und der Politik an den Tag gelegt wurde, hat in den Jahren nach 1987 zu vielen Diskussionen geführt. Spannender ist da schon die Frage nach der Medienkonzentration, also wie viele Sender darf ein einzelner Veranstalter betreiben. Damals war es laut Staatsvertrag zunächst nur ein Vollprogramm und ein Spartenprogramm. Diese Regelung wurde dann aber Jahre später durch einen Beschluss der Ministerpräsidenten, spöttisch genannt das Wunder von Bad Neuenahr, zugunsten eines Marktanteilsmodells verändert. Nun darf jeder Veranstalter bis zu 30% aller Zuschauer erreichen. Doch trotz aller Kritik am politischen Kuhhandel jener Jahre bis 1987 müsse man konstatieren, meint Norbert Schneider, dass der Staatsvertrag insgesamt eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung des bundesdeutschen Mediensystems gelegt habe. Und das, obwohl beispielsweise der Anteil an harter politischer Berichterstattung in den Programmen der Privaten seit Jahren rückläufig ist.
Das ist natürlich eine Entwicklung, die der Gesetzgeber zugelassen hat. Und ich muss sagen, das ist vielleicht auch in Ordnung oder ist sicher auch in Ordnung, wenn man sich dazu entschließt, privates Fernsehen zu erlauben. Und diese Grundidee ist eben im Jahr 87 akzeptiert worden. Und das kriegt man nicht und soll man auch nicht in die Flasche zurückkriegen. Das ist so. Es hat sich gut entwickelt. Wenn Sie andere Länder nehmen, da kann man in Deutschland wirklich sagen, wir sind nicht nur in anderen wirtschaftlichen Gebieten, sondern auch auf diesem Feld eigentlich relativ erfolgreich.